Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen.
Ja, hallo zusammen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge. Und ich freue mich sehr. Spannendes Thema, wo wir eigentlich Inputs haben bekommen, noch nicht so vor langer Zeit. Ich war in einem Podiumsgespräch vor Inseln am Dienstagabend. Es ging um einen Schlafgang. Und wir haben sage und schreibe 1,5 Stunden über den Schlaf geredet. Mhm. Und sind nicht müde geworden. Das war mega spannend.
Das ist wahr, ja. Ich habe noch ein paar Skizzen gemacht und aus denen hat es jetzt Erfolg gegeben.
Ja, also die Skizzen, muss ich sagen, sind wunderbar gewesen. Also wenn du jetzt mit dem Villa, was nicht gut kommt, dann würde ich mal irgendwie so eine Galerie eröffnen, in die wäre.
Das ist interessant, was du sagst.
Hey, ja. Bevor wir die neue Fall starten, würde ich gerne noch alten Luzerner vielen Dank sagen. Ich war am Apero und habe sehr viel Feedback bekommen, von Männern auch, die unseren Podcast sogar auf dem Velo hören.
Das höre ich auch auf dem Velo.
Unser Fall.
Ja, ich höre. Ich bin auch sehr treue Zuhörerin.
Warum haben wir so gute Hörer? Ja.
Ich fahre viel Velo. Natürlich höre ich auch andere Podcasts, aber ich finde es auch noch gut. Oder beim Hundespaziergang.
Ja. Als Repetition. Ja, und in der heutigen Folge geht es um rastlose Nächte und den Aufbruch.
Priska stellt uns den Fall von Restless Jess vor.
Ja, merci für die Einführung. Ich habe gerade eine Frage an euch, für das wir uns das Thema reinfühlen können. In welcher Position tut ihr schlafen? Anja?
Da ich mich nicht sehe beim Schlafen, ist es noch schwierig zu sagen. Einschlafen tue ich, glaube ich, meistens auf dem Rücken, so mit den Armen gegen oben geschlagen.
Ah, ehrlich?
Und dann denke ich immer, eigentlich unbequem, aber... Und ich glaube, ich drehe mich dann so im Uhrzeigersinn.
Ja.
Genau.
Und das lässt ja tief blicken.
Ich würde aber gerne mal filmen, ich hätte es gerne mal gesehen.
Also entweder eine Rückenschläferin, kann man das so sagen?
Genau, entweder eine Rückeneinschläferin. Nachher bin ich auch flexibel.
Das ist gut. Janine, wie schlafst du?
Ich bin Seitenschläferin.
Ja.
Eindeutig.
Ganz Löffeli. Ein bisschen Löffeli.
Ja, ich bin wie ein Embryo. Beweg mich kaum. Mich kann man raustragen im Schlaf, ich merke es nicht.
Ah, du bist also gesegnet.
Ja.
Das habe ich eben gelernt, dass das abhängig ist vom Alter. Also Baby schlafen natürlicherweise noch gerne auf dem Bauch schlafen. Je älter dass man wird, desto mehr geht man in die
Seite. Sag jetzt drücken.
Und ganz am Schluss kommt noch die Rückenlage. Anja, tut mir leid. Aber du schlafst
also,
ich
schlafe zwar auch meistens, ich schlafe auch ein bisschen auf dem Bauch.
Einfach mit ihrem Baby da.
Ja. Genau, Baby.
Ja. Hey, aber das war nur eine Einstiegsfrage. Eigentlich wollte ich die Jessica vorstellen. Ich habe sie kennengelernt, als sie in die Villa Margherita kam. Und sie hat als erstes ein Schmerzmittel verlangt gegen Kopfweh. Sie sind nämlich in letzter Zeit zunehmend wetterfühlig. Und wenn es ein bisschen Föhn gibt oder irgendein Wetterwechsel, dann spürt sie es einfach, sie ist reizbar und hat Kopfweh. Und nachher kommt etwas etwas Außergewöhnliches für eine Nicht-Fußballerin. Sie hat einen Kältespray verlangt. Ob es nicht so einen Kältespray gäbe, wie sie bei den Fußballmatchen alle haben, für die Beine zu kühlen.
Ja. Also nach einer Verletzung so?
Zum Beispiel, dann. Ja. Mhm. Und nachher hat sie als letztes noch gesagt, sie hat noch gehört, es gäbe so Guaraná-Pulver aus dem Amazonas. Und das sei gut, wenn man müde ist, sie braucht etwas Aufputschendes. Ja, der Schlaf, der sei in letzter Zeit wirklich ein bisschen lädiert. Und sie erzählt, dass sie sich besonders nachts getrieben fühlt. Sie hat auch tagsüber einen anstrengenden Job. Sie pflegt zusätzlich noch ihre demente Mutter. Sie ist darum extra wieder in ihr Heimatdorf in den Bergen gezügelt. Und einfach immer, wenn sie dann endlich mal nach einem anstrengenden Tag im Bett liegt, dann geht es einfach los mit ihren Beinen.
So, what's up mit dieser Jess?
mit diesen Beinen.
Mit diesen restless Jess.
Ja, die Jess, sie erzählt, sie hat einfach dann in diesen Beinen, Füssen, Wadli, einfach Knie abwärts, ein unangenehmes, unruhiges Gefühl. Und sie muss sich dann sofort bewegen, dann wird es besser. Also, es tut nicht richtig weh, aber sie hat so das Bedürfnis, zu strecken oder im Zimmer rumzulaufen. Und das ist natürlich ein Grund, für das sie nicht einschläft. Und sie ist zunehmend besorgt, dass sie den Alltag nicht mehr meistern kann. Es stresst sie, wenn sie nicht schlafen kann. Und sie hat sich zudem kürzlich hat sie sich beim Wandern noch den Fuß verstaucht. Und sie hat dann eine dominierende Horrorvorstellung.
Okay, was für eine?
Sie hat, wenn sie sich jetzt vorstellt, sie müsste den Fuß jetzt operieren, was gar nicht nötig ist.
Mhm.
Ja, dass der Fuß in ihrer Schiene gefangen wäre nach dieser Operation während mehreren Tagen, Tag und Nacht, das ist für sie eine absolute Horrorvorstellung.
Ja, ich kann ja schon mal ohne Verdacht Diagnose stellen.
Mhm.
Der Name sagt es zwar schon, es deutet auf Restless Legs hin, mhm, oder?
Rastlose Beine.
Genau, übersetzt. Und es gibt so Diagnosekriterien, wir reden jetzt mal von RLS, oder?
Mhm.
Das ist ein bisschen einfacher. Restless Legs, Abkürzung RLS. Es müssen eigentlich alle 5 Kriterien erfüllt sein. Also eben erstens der Bewegungsdrang von den Beinen, wo fast manchmal unangenehm ist, also wirklich, dass man das Gefühl hat, ja, man sitzt oder man liegt und es ist wirklich so eine dauernd, muss man irgendwie das ein bisschen bewegen, weil sonst gibt es einfach so eine unangenehme Sensation. Nachher, die Symptome fangen an oder verschlechtern sich vor allem in Ruhezeit, also genau dann, wenn man runterfahren, schlafen oder chillen, mhm, kommt es mit diesen Beinen, oder mhm, das kann man sich vorstellen, man kann alles andere als chillen dann. Also das heisst, das ist das 2. Und das 3 ist dann, dass es eigentlich bessert durch Laufen oder Dehnen, dass man das fast wie ein Drang ist, dass man das muss machen oder eben zum Beispiel auch kalt abduschen,
mhm,
also wie ein Durchblutungsschock oder mhm, so fördert, durch kalt, warm, also wie Kneipen. Und dann, dass der Drang eben vor allem abend oder nacht schlimmer ist als während dem Tag. Mhm. Aber das ist auch logisch, weil dann bewegt man sich, ist man dauernd mhm, eigentlich ein bisschen in Bewegung oder merkt man es vielleicht gar mhm, nicht so.
Also es ist eigentlich recht ein fieses Syndrom, würde ich sagen. Dass genau dann, wenn du dich ausruhen die Unruhe in den Beinen hast. Also dass, es werden der Beine gemacht, wenn du dich eigentlich sollst erholen und entspannen.
Und das sind also die Füße oder die Beine von der Jess sind der Grund für ihre Schlaflosigkeit?
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, weil die 3 häufigsten medizinischen Ursachen für Schlaflosigkeit sind entweder also hormonell bedingt, mhm, das ist meine Lieblingsperimenopause, Menopause, wo mit, durch Schwitzen oder Wallungen nach der Schlaf gestört ist.
Da haben wir ja auch mal eine Folge gemacht, gell?
Genau, mhm, genau, Wechseljahre oder Lillys Lullaby.
Mhm. Bei Lillys Lullaby haben wir noch ein bisschen mehr auf den Schlaf-Wach-Rhythmus gehört und eben auch über das Melatonin geredet.
Das ist auch hormonell, weil das nimmt ja auch ab im Alter.
Genau. Das Schlafhormon, genau.
Genau.
Dass so der Tag-Nacht-Rhythmus irgendwie taktet, mhm, ja.
Also eben, das wären jetzt hormonelle Ursachen. Dann gibt es aber auch recht etwas Häufiges, ist nämlich die Schlafapnoe, also das Schnarchen, also
mit Luft anhalten. Mit,
genau, wo man wirklich Apnoe heisst, ja, eben, man schnauft nicht mehr. Also es gibt so wie Aussetzer und das merkt man selber nicht, aber das ist natürlich extrem anstrengend für den Körper. Man ist dann überhaupt nicht erholt am Morgen. Und meistens merkt es eben der Partner oder die Partnerin, mhm, dass man das hat.
Also diese Folge müssen wir noch machen.
Das machen wir noch. Mhm. Oder eben sehr, sehr, sehr häufig ist es die Restless Legs. Genau, da reden wir ja heute
sind
drüber.
Die häufigsten, genau. Mhm. Es gibt ja noch andere wie Schmerzen oder psychische Belastungen. Mhm.
Mhm. Oder Prüfungen, das habe ich auch gehabt. Ja, ich habe genau. Nacht nicht geschlafen, das war Horror.
Oder Kombinationen von all diesen Sachen.
Das ist gar nicht immer einfach auseinander zu holen. Aber man kann etwas machen, das ist die gute Nachricht.
Was ist denn bei der Jess so alles passiert bis jetzt wegen dem Schlaf und...
Ja, also was vielleicht noch
sie schon sagen, gemacht, genau.
Sie hat schon einiges ausprobiert. Jess hat 4 Kinder, also sie hat, wo schon recht gross ist, aber nicht mehr, mega beansprucht. Also die Kinder sind nicht ein Stressfaktor jetzt in dem Fall.
Das heisst nicht, dass wenn die Kinder gross sind, sie keinen Stress mehr.
Das ist ja so.
Aber lieber Gruß an meine Mami.
Aber sie sind vielleicht nicht im Bett die ganze Zeit, was auch störend ist.
Alle erwachsen.
Ja. Sie hat herausgefunden, dass sie eben die Beinprobleme mit frischer, kühler Luft kann verbessern kann. Also es klingt jetzt wie ein Witz, aber es ist kein Witz. Janine hat schon gesagt, in der Vorbereitung sei so eine typische Übertreibung von mir. Aber es ist nicht, es ist ein echtes Beispiel. Ja. Jessica kann nur noch einschlafen. Es sind zwei Ventilatoren unter beim Bett hergestellt. Und das gibt so eine dauernde Kühlung von diesen unteren Beinen. Was natürlich durchaus Konsequenzen hat auch für ihre Partnerschaft. Also er schläft in einem anderen Zimmer mittlerweile. Er ist auch eher so der hochsensible Typ. Also er wacht schon, wenn er nur, wenn Jess zum Beispiel das Handy braucht in der Nacht, dann ist das hell. Dann merkt er das bereits, obwohl er schläft.
Blaulicht.
Ja, genau. Er ist einfach sehr ein hochsensibler Typ. 233 Punkte auf der Skala von diesem Test. Aber das ist nur für die es interessiert.
Von diesem Hochsensibilitätstest, den wir auch müssen machen, notabene.
Wo mein neues
Leben dir
im Beziehungskosmos gehört, das ist wunderbar. Aber ja, dann müssen wir da vielleicht schon mal eine Folge machen. Aber er ist einfach auch wirklich ganz ein anderer Typ als sie. Er hat zum Beispiel wahnsinnig gerne, wenn sie ein bisschen mehr zusammen könnten, französische Kunstfilme schauen oder schöne Theaterbesuche. Aber für Jess ist der Gedanke, dass sie mehrere Stunden still sitzen müssen, schon gerade im Voraus ein Ablöscher. Mhm. Also das ist wirklich ist nicht einfach. Ja, und Schlafproblem und Beziehungen. Ist es weit?
Das ist ein Weizfeld.
Ja, genau.
Aber ist auch klar, also wenn man nicht schläft, dann ist man total ausgelaugt und das strapaziert also Körper und Geist oder Seele. Man verliert sich und verliert auch die ganze Energie, die man am Tag bräuchte. Ich kann mir sagen, dass es keinen Plan B im menschlichen Körper gibt, bei Schlafmangel.
Mhm.
Also, es ist bis heute schwierig zu begründen, warum der Mensch überhaupt schläft.
Mhm.
Wissenschaftlich, was für mich zwar ein bisschen komisch ist, weil
es ist komisch,
ja. Tiere schlafen ja meistens auch und es gibt eine Erholungszeit, aber
gut, es gibt Tiere, die eben nicht schlafen.
Genau, ja.
Eben
also, dass quasi der Mensch nicht müsste schlafen, weil der Säbelzahntiger irgendwie angegriffen hat in der Nacht oder der Bär in die Höhle gekommen wäre. Mhm. Oder, ja, ich weiss auch nicht. Für mich macht Schlaf Sinn. Aber eben laut Wissenschaft ist das nicht so ganz begründbar, wieso wir müssen schlafen.
Es gibt ganz viele Gründe, wo man weiss, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man schläft. Aber wirklich, man kann jetzt nicht sagen, das und das ist, also wir wissen sehr viele Details, wo der Schlaf bewirkt im Körper. Aber zum Beispiel gibt es auch im Tierreich ganz so Besonderheiten. Du hast vorhin Vögel angesprochen, Anja. Zugvögel, die können ja zum Teil im Frühling einen Monat lang nicht schlafen und einfach in einen anderen Kontinent fliegen und ohne bekanntlich davon einen Schaden zu tragen. Oder? Das ist eigentlich leicht unlogisch. Aber,
also weil sie in einen anderen Kontinent gehen, nicht weil sie Paarungszeit haben.
Nein, dass sie so lange nicht schlafen, dass sie am Monat durchfliegen, ohne zu schlafen. Okay. Das ist das Interessante, also das Aussergewöhnliche. Oder? Und was auch bekannt ist, dass es im Hirn, dass die Zellabstände während dem Schlaf weiter werden. Also quasi die Nervenzellen sind ein bisschen weiter auseinander. Und man stellt sich wie vor, dass es einen Wäscheffekt hat. Also dass wie die Plaques mal durchgespült werden.
Also die Zwischenräume, die sind ja flüssigkeitsgefüllt. Mhm, ja,
genau. Und offenbar im Schlaf wird dort vermehrt, da kann man besser wie durchspülen. Und auch das Gleichgewicht der Neurotransmitter wird im Schlaf wieder hergestellt. Also es ist natürlich allen klar, dass Schlaf wahnsinnig wichtig ist. Sonst wäre ja auch, was hast du vorhin gesagt, Anja? Also ja, Schlafentzug ist ja auch eine Foltermethode.
Mhm.
Es ist klar, dass man es wie braucht. Und besonders auch für das Lehren oder sagen wir mal, nicht vergessen.
Mhm.
Also die ganze Demenzforschung. Ist es wichtig, die aktive Quervernetzung im Hirn, die während dem Schlaf stattfindet.
Das, also wenn man lernt, tut sich mit diesen Quervernetzungen manifestieren, quasi, dass es bleibendes Wissen ist.
Aber gleich muss man sagen, ist es nicht so, dass man sagt, okay, wir brauchen genau 8 Stunden, dass ich nicht das Gelernte wirklich gelernt habe. Es hat absolut nichts mit dem zu tun, sondern das ist individuell.
Mhm.
Also darf man sich nicht stressen, man sagt, ich brauche eigentlich nur 6 Stunden und ich kann mir gleich alles merken, dann ist das gut, oder?
Ja, du sagst, das ist ein wichtiger Punkt, das mit dem Stress, oder? Wir wissen, für das Immunsystem wäre das wahnsinnig wichtig, dass es in der Nacht die Krebszellen entdecken und eliminieren und dass das All die anderen Sachen, die wir jetzt vorhin erwähnt haben. Und wenn man jetzt weiss, jetzt schlafen wir nicht gut oder mal zu wenig oder hat zumindest das Gefühl, man hat nicht gut geschlafen, dann ist man sehr, sehr gestresst, wenn man eben mal am Morgen nicht frisch erwacht oder das Gefühl hat, man hat sehr schlecht geschlafen. Oder?
Und das Schlimmste, was man dann machen kann, ist sagen, okay, die nächste Nacht muss ich besser schlafen. Genau. Es muss, das ist so ein Druck aufbauen auf einem selber, das ist genau wieder, was schon der Stress fährt, dann auch schon am Tag an. Mhm. Und dann ist ganz sicher klar, in der Nacht oder am Abend oder wenn man ins Bett geht, dann kann man dann wirklich auch nicht einschlafen. Und man sich dermaßen schon gestresst, dass man muss einschlafen, und früh noch, weil man hat ja schon 2 Stunden weniger geschlafen in der letzten Nacht. Also das ist eben genau der Fehler. Und das ist zum Beispiel bei mir schon so passiert, die hat als Kind wirklich schlecht geschlafen, ist immer extrem spät ins Bett. Ich war schon 2 Stunden am Schlafen, hatte einen seligen Schlaf. Und sie hat natürlich das nicht können. Und ihr hat mir immer gesagt, hey, du musst doch schlafen, sonst wirst du krank. Weißt? So hat mir das natürlich. Und dann hat sie mir immer im Nachhinein gesagt, sie hat immer Angst, dass jeden Tag jetzt fällt sie den Tod um. Und sie müssen ja krank werden, das ist ja logisch. Ja. Das ist der Stress.
Ja. Ich glaube, dort ist wirklich ganz wichtig, dass man, wenn man Kinder hat, dass man sie nicht schon früh darauf konditioniert, dass wenn man mal zu wenig schläft, dass das wahnsinnig schädlich ist. Weil das kann sich wirklich einbrennen. Also
es passiert ja auch nichts, wenn man mal nicht schläft.
Nein, es passiert nicht.
Es passiert nichts, das muss man sich eigentlich sagen. Es passiert auch nichts, wenn man 2-3 Mal hintereinander nicht schläft. Das haben wir ja in den Prüfungsphasen alle durchgemacht.
Das stimmt. Oder was ein guter Satz ist, die letzte Nacht habe ich wirklich sehr, sehr schlecht geschlafen. Hey, aber das ist super, weil dann weiss ich, dass ich in dieser Nacht wahnsinnig gut werde schlafen. Das ist wieder ein anderer Satz, der ein bisschen heilsamer ist und der Stress hilft ab, wenn man das schafft. Und übrigens, die grösste Tagesschläfrigkeit, das haben Jugendliche. Also das sind nicht einmal die ältere Generation. Darum kommt auch wieder ab und zu die Diskussion von der flexiblen Schulzeiten.
Genau, der Chronotyp, der sich verändert. Also das heisst, Kinder eigentlich, Kleinkinder sowieso, und er die haben ja eher wachen die früh auf, das kennen wir ja auch, 6, ich will spielen. Und dafür gehen sie dann irgendwie 7, 8 so kaputt ins Bett. Und das tut sich eben dann verlagern bei der Teenager-Adoleszenz, dass die eigentlich eben später ins Bett gehen, aber dann auch bis spät, eigentlich bis Mittag könnten auspennen. Und dass sie dann erst richtig auf ihrem Höchstsein zum Leisten.
Und dann müssen sie aber eben schon früh auf, wie in der ersten Klasse, sage ich mal.
Ja. Sie müssen immer noch früh auf, obwohl das nicht mehr ihrem Chronotyp entspricht. Ja. Also eigentlich ist das völlig falsch. Ja. Sie müssen dann etwas leisten, was sie eigentlich wie wir würden. Zum Beispiel sagen, wir müssten von morgen um 1 bis morgen um 3 etwas leisten. Ist das vielleicht für sie?
Ja, das ist interessant. Es gibt ja auch die Frage von der Schichtarbeit, gell? Ja. Dass man dort, es gibt offenbar ein Spital, das die Leute so rekrutiert, dass sie nach Chronotyp die Schichteinteilungen machen. Hast du das auch schon gehört?
Ja, aber ich glaube noch nicht so durchgebrochen. Aber es wäre natürlich super, oder? Dass wenn einer sagt, ja, ich bin eben eher so ein Eulentyp, also eher so ein, ich gehe spät ins Bett, habe dafür am Morgen meine Krise, wenn ich früh auf muss, dass die natürlich eher vielleicht so eine Nachtschichtarbeit könnten übernehmen oder als jemand, der zum Beispiel so eine Lehrerin ist.
Ja, also eben, das ist, es gibt die Chronotypen, wo immer, interessanterweise kommen immer die Vögel vor, in dieser Bezeichnung. Und gell, die Faustregel ist, wenn du am Morgen dich frisch fühlst, wenn du erwachst, also es muss nicht in den ersten Sekunden sein, aber wenn du relativ frisch erwachst, dann hast du auch gut geschlafen.
Genau. Egal, du musst gar nicht an Zeit denken oder gar nicht ausrechnen, wie viel habe ich geschlafen, sondern bin ich frisch, könnte die Bäume ausreissen, ja, dann habe ich genug geschlafen.
Das finde ich noch ein guter Tipp. Oder? Manchmal kannst du ja auf dem Handy jetzt sehen, wie viele Stunden du wirklich im Bett warst oder wie viel noch hast du auf die Uhr geschaut. Wichtig ist das individuelle Befinden.
Aber das haben sie auch gesagt an diesem Abend. Sie haben gesagt, das bringt echt gar nichts, wenn du einfach früh ins Bett gehst und dann liegst. Also die unnötige Bettzeit, die dann eben stresst ja dann. Und das ist natürlich das, was kontraproduktiv ist. Also du solltest nicht einfach ins Bett liegen und du bist eigentlich noch gar nicht müde.
Was auch kontraproduktiv ist, ist, wenn man am Tag Mittagsschlaf macht. Also wenn man jetzt wirklich ein Schlafproblem hat, allgemein, jetzt nicht nur bei Restless Legs, ist mal ein erster Schritt, dass man die Siesta weglässt. Und was mir ganz ein guter Tipp dünkt, besonders auch mit Kind, sind wirklich die 30 Minuten 30 Minuten Quiet Time. Die Langweile vor dem Einschlafen. Mhm. Das heisst, kein Handy, kein Bildschirm, auch nichts, kein aufregendes Hörspiel. Also wirklich, dass es fast ein bisschen langweilig ist, dass der Körper ein bisschen runterfährt. Und dort spielt die ganze Lichtregulation auch noch eine Rolle. Und das in einer gewissen Regelmässigkeit, quasi, dass die innere Uhr, wo irgendwie durcheinander geraten kann, wieder stabilisiert wird.
Apropos Regelmäßigkeit, also was hält die Schlafmedizin, Anja, von der saisonalen Zeitumstellung, also von Sommer- auf Winterzeit?
Ja, genau, das haben sie ja diskutiert an diesem Schlafpodium. Und nichts, absolut nichts. Es ist wirklich, bringt eigentlich, wer das erfunden hat, das ist absoluter Nonsens. Aber es ist immer so, dass wenn man etwas initiiert, geht es schneller, als dann wieder etwas rückgängig zu machen oder wieder sagen, okay, wir machen es nicht mehr. Und darum, aber eigentlich jetzt, ja, für uns Menschen bringt es nichts.
Mhm. Es bringt sogar Unruhe in den ganzen Rhythmus hin. Es ist
eher negativ, ja.
Also. Hey, zurück zu dieser Jazz. Was würdet ihr jetzt noch für Fragen stellen? Jetzt habt ihr ein paar Sachen gehört.
Ja, hat sie... haben wir das Alter von der Jazz?
Jazz ist 57.
Ah, gut.
Genau, dann würde ich fragen, gibt es irgendwelche Auslöser vielleicht? Also hat sie etwas Schlimmes erlebt gerade, ein Schlüsselereignis oder ja, tut sie etwas beschäftigen?
Ja, also einfach sicher, also warum ist das Alter wichtig, Janine, für dich?
Es hat sicher mit den Hormonen wieder zu tun, also das Melatonin, Schlafhormon, das nimmt wie das Sexualhormon auch ab, wie älter man wird, also wie länger man lebt. Und Melatonin ist so ein Bindeglied, also es tut den Tag-Wach-Rhythmus machen und somit auch ein Glied zwischen Alter und Schlaf. Mhm. Also Melatonin wird in der Zirbeldrüse, das ist eine kleine Anhangsdrüse, die ist nur etwa erbsengross im Hirn, wird das produziert und die verkauft mit dem Alter dann eben auch.
Ja, es gibt immer so den Peak. Also eigentlich, die innere Uhr ist ja das Melatonin, das wird reguliert, das ist bei jedem Menschen ein bisschen anders. Aber grundsätzlich, wenn man mal weiss, dass wenn man 90 Minuten im Dunkeln ist, dass es dann quasi zum Peak kommt, wirklich von dieser Ausschüttung. Und der Peak wird immer weniger gross im Alter. Also es wird immer weniger ausgeschüttet.
Was sicher auch noch interessant wäre, zu wissen, ob sie schnarchelt, die Jessica, oder eben die Atemaussetzer, hat sie alles nicht. Psychischen Stress hat sie nicht. Sie hat einfach eine Dauerbelastung durch die Demenz von ihrer Mutter, aber jetzt nicht ein riesen Auslöser. Zwischendiagnose ist wirklich, gell, Anja, wie du es schon, wie hast du gesagt, eine Ferndiagnose? Oder was hast du am Anfang schon gestellt?
Eine Verdachtsdiagnose.
Ferndiagnose wäre auch noch gut. Sie hat offensichtlich die Restless Legs. Reden wir doch ein bisschen über die Restless Legs. Was gibt es da für Ursachen? Es ist mittlerweile bekannt, dass es genetische Komponenten gibt. Es gibt verschiedene Gene, die bekannt sind, Genpassagen. Und sehr häufig ist der Vater oder die Mutter auch betroffen von einer Person, die Restless Legs hat. Dopamin spielt ganz, ganz eine wichtige Rolle. Dopamin ist ein Nervenbotenstoff, der für Bewegungssteuerung zuständig ist. Und dort muss es irgendwie ein Ungleichgewicht geben, in diesem Dopaminstoffwechsel im Hirn.
Das ist ja noch interessant, dass Dopamin auch im Stress abnimmt. Mhm. Und Dopamin ist ist auch ein Glückshormon. Mhm. Das ist noch spannend.
Mhm. Als Belohnungshormon, gell?
Ist das nicht das? Ja, aber es ist das Glücks. Also es gibt Serotonin und das Dopaminglück. Das tut mir so ein bisschen Gelassenheit machen. Und Serotonin tut mit Angst nehmen. Ja, sie haben einfach eine andere Wirkung, aber es sind beides Glückshormone, die auch im Darm produziert werden.
Ja, es hängt einfach alles irgendwie zusammen. Ja, und auch das Opioid-System, ich tue das jetzt ganz allgemein sagen, ist betroffen. Und was auch interessant ist, also irgendwie ein Sauerstoffmangel ist nachgewiesenermassen beteiligt. Also man weiss zum Beispiel, dass Restless Legs häufiger in Bergregionen vorkommen.
Ja, das ist ja noch spannend. Und unsere Jess ist ja in Berge gezogen wegen ihrer Mutter.
Mhm. Vielleicht können sie auch damit zusammenhängen, das ist jetzt so eine, dass eben, wenn die Durchblutung der Beine im gut ist, ist es ja auch ein Sauerstoffmangel dort in den Unterextremitäten. Das heisst, es könnte auch mit der Durchblutung zusammenhängen.
Ja, nicht nur mit dem Luftsauerstoff.
Und das wäre natürlich im Alter auch immer mehr, je nachdem, was du für eine Arterienverkalkung hast. Genau.
Ja, und das ist auch bekannt. Man tut das zwar nicht unterscheiden. Also zum Beispiel, wenn du eine venöse Insuffizienz hast, kann es Restless Legs ähnliche Symptome geben. Mhm. Und ja, es ist gar nicht so einfach, das alles zu unterscheiden.
Also Krampfadern, Mensch.
Ja, venöse genau. Insuffizienz. Ja. Ja, also in der Höhe hat es weniger Sauerstoff, das heisst in den Beinen irgendwie von der Jess hat es weniger Sauerstoff und jetzt ist es sehr verallgemeint gesagt, aber es bringt uns zu einem wichtigen Fakt beim Restless Legs Syndrom und zwar ist Eisen ein Metall, das innerhalb des Hämoglobin den Sauerstoff im ganzen Körper umtransportiert und bei einem Eisenmangel dort fehlt etwas an dem Sauerstofftransport. Und was die Restless Legs anbelangt, dort ist der Eisenmangel nicht nur im Blut nachweisbar, sondern auch im zentralen Nervensystem. Das hat mich noch interessant gedacht. Mhm. Ich habe mich schon gefragt, wie man das misst. Also sicher irgendwie ein Liquor rausnehmen. Aber das ist etwas, was ich mir noch gar nicht richtig überlegt habe. Und der Eisenmangel, also das bei Restless Legs gibt es sehr, sehr häufig einen Eisenmangel im Körper. Und der beeinträchtigt nicht die Mitochondrien, also unsere Kraftwerke in den Zellen.
Genau, die Energie herstellen, mhm. Also durch Verbrennung. Ja.
Und darum ist die Behebung von diesem Eisenmangel die erste Therapiewahl bei Restless Legs, sogar in der Schulmedizin.
Endlich! Jetzt sind wir mitten mal, also dass eine Mikronährstofftherapie mhm. quasi sich auch in der Schulmedizin mhm. setzt.
Das muss ich mich auch wehren.
Also evidence-based.
wir sind wirklich offen. Also wenn es wirklich evidence-based ist, dann ja, also. Sind wir voll dabei. Und Eisenmangel ist natürlich auch häufig zum Beispiel im Zusammenhang mit der Schwangerschaft, also Restless Legs, ja, auch sehr häufig bei Schwangeren, weil der Fötus nimmt das Eisen an sich und ja, also ich habe das selber auch erlebt, das ist wirklich Horror und auch mit der Eisinfusion, das ist wie eine Erlösung.
Mhm. Relativ schnell, gell?
Relativ, ja, also wirklich, man funktioniert innerhalb von ein paar Stunden. Ja.
Also eben, in der Schwangerschaft nimmt das Eisen ab und darum ist eine von den möglichen Begründungen, dass es dann eher Restless Legs gibt. Ja. Auch bei Kindern kommt es vor und sehr häufig wird es verkannt. Wir denken dann, es sind Wachstumsschmerzen. Dabei können auch Jugendliche, Teenies etc. wie Restless Legs haben. Ja, übrigens, Vitamin D ist auch noch im Zusammenhang mit Restless Legs, hat gute Wirkung gezeigt. Nicht ganz so krass gut wie Eisen, aber ich denke, ich würde das an dieser Stelle gleich auch noch sagen. Gut, die Ursachen für Restless Legs sind nicht vollständig geklärt, aber man weiss, dass es sicher eine der häufigsten Ursachen für Schlafstörungen sind und eine enorme Auswirkung auf die Lebensqualität und das psychische Wohlbefinden haben. Darum sollte man es eigentlich immer behandeln.
Zu welchem Arzt geht man eigentlich mit Restless Legs? Also Jess, wo schicken wir die her?
Also so die Guidelines Restless Legs kommen vor allem von Neurologen und Schlafmedizinern. Also wir können sie dort herbringen, wir können sie mal in ein Schlaflabor schicken und mal beobachten, wie ihre Beine da zappeln. Mhm. Aber eigentlich auch eine Hausärztin-Diagnose stellen, wenn sie genau herhört. Und zum Beispiel noch Eisenmangel entdeckt oder eben Gynäkologin.
Auch, oder ja. oder wenn es sekundär ist oder wenn es Medikamente sind, die es auslösen, dass man wieder etwas umstellt. Ja.
Ja. Ja, und es gibt einen Expertenkonsens und das finde ich interessant. Also das Ferritin sollte 75 betragen. 75, das ist immer so, das ist relativ hoch. Das Ferritin ist das Transportprotein für das Eisen im Blut. Und dann wird also empfohlen, dass man das Eisen mit oral, mit also Tabletten.
Ferritin ist Speichereisen.
Jetzt habe ich es verwendet.
Ja, jetzt habe ich wollte sagen.
Das Ferritin ist Speichereisen und das Transferrin ist der Transport.
Was, ja.
Ja. Und Eisensubstitution machst du oral mit Tabletten oder aber intravenös mit der Infusion. Mhm. Jetzt Anja, was mich besonders interessiert.
Achtung.
Welchen Ferritinwert findest du als Gynäkologin interessant? Also oder ab wann würdest du handeln?
Genau, wie wir vorhin gesagt haben, Ferritin zeigt eigentlich das Mass von den Eisenspeicher an. Sind die leer, sind die mässig gefüllt oder sehr gut gefüllt? Und das ist eigentlich so normal auf der Kurve oder im Laborblatt, ist unter 30 oder unter 20 bitte, es variiert dort. Und ich finde einfach, je nachdem, was die Frau für Symptome hat, hat sie zum Beispiel Haarausfall oder hat sie eben immer eine starke Blutung und verliert immer Eisen, ist es so, dass man eigentlich mit 20, da kommst du nie nachher, mit dem Speicher immer auf 20. Das heisst, wir sagen schon, zwischen 50 und 70 wäre ideal, also alles über 50 ist gut. Genau.
Und die Krankenkasse zahlt es nicht immer. Das ist manchmal noch
also eine, die Infusion. Eine
die Infusion, mhm. Genau.
Genau. Ja. Aber ja, ich glaube es...
Ja, aber das muss man mit dem Hausarzt anschauen. Ja. Die tun einem da schon beraten, oder?
Und man muss das Ferritin nicht mit dem CRP zusammen abnehmen, weil das Ferritin ist eben auch ein Akutphasenprotein. Also wenn man eine Infektion hat und so, ist das Ferritin falsch hoch. Mhm. Das ist ganz wichtig. Falsch hoch. Also das ist zu hoch. Dann kann es sein, dass es irgendwie gut ist und man hat aber durch eine Infektion ein höheres Ferritin, als eigentlich man wirklich eisen hat.
Du hast vorhin ein paar Äußerungen, Körperäußerungen beschrieben, die bei unserem Mangel auftreten. Du hast den Haarausfall erwähnt. Was so typisch ist, sind die Löffelnägel. Also an den Nägeln kann man es gut erkennen, wenn man aber bereits einen starken Eisenmangel hat. Was mich ganz interessant denkt, ist die Wärmeregulation. Also häufig die Frauen, die sehr häufig immer ein bisschen kalt haben, dort kann ein Eisenmangel im Spiel sein. Die Wetterfühligkeit kann mit Eisenmangel im Zusammenhang stehen. Und natürlich die Blässe, es gibt ja so das Bild von der Frau mit Eisenmangel, mit Augenringen, die ein bisschen übermüdet aussieht.
Also müde allgemein, also so
müde allgemein, man sieht nicht nur so aus.
Konzentrationsstörung, ja. Also es hat alles mit Eisenmangel an Anämie zu tun. Oder? Und erhöhte Infektanfälligkeit zum Beispiel.
Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Und eben Restless Legs. Janine, was kann man machen, wenn das Eisen nicht gut aufgenommen wird? Das gibt es ja ab und zu.
Also Eisen wird per se nicht sehr gut aufgenommen. Pflanzliches Eisen noch weniger als das tierische Eisen. Und der Grund ist der, dass Eisen ist ein Metall, ist ein Element. Wenn der Körper zu viel von dem überkommt, dann ist es eigentlich auch giftig. Und darum hat er so wie Schutzmechanismen eingebaut. Also der Darm hat Transporter für Eisen. Und wenn zu viel Eisen kommt, tünt sich die Transporter, also die tünt sich wie abregulieren, dass eben die Aufnahme nicht zu gross ist und es dann nicht so, durch das oxidative Schäden gibt vom Eisen. Und darum ist es wichtig, was man, also die Menge, die man nimmt, die kann man sicher schrübeln. Wenn man niedrig dosiert Eisen nimmt, ist das nicht so ein Problem. Und da kann man zum Beispiel Vitamin C dazu nehmen. Es reicht auch im Orangensaft oder ein Kombipräparat. Vitamin C dort diese Resorption steigern. Und die neuesten Empfehlungen machen es so, man kann es höher dosiert geben, also über 40 Milligramm pro Tag. Dann nimmt man es aber nur alle zwei Tage am Morgen und dann kann der Darm die Abregulierung vom Aufnahmetransporter eigentlich dann nicht machen, weil es eben nicht regelmässig kommt. Dann muss er sich nicht quasi chronisch davor schützen.
Und dann ist auch die Verstopfungsgefahr nicht so gross, wenn man es nicht täglich, weil es ja hochdosiert, 40 Milligramm.
Genau, 40 Milligramm. Ja, es gibt auch gleich einen dunklen Stuhlgang. Da haben dann Angst, dass man Blut im Stuhl hat, dann ist ja auch schwarz, aber das wäre also das Eisen.
Aber es kann wirklich, also es ist noch wichtig zu sagen, es kann wirklich, es kann aussehen wie ein Kohlenstück.
Ja, wirklich schwarz, rabenschwarz, genau.
Okay, Kombi mit Vitamin C gut, was ist nicht so gut? Welche Kombinationen?
Ja, also wir sind nicht also wir sind zwei Stunden Abstand hat so Kaffee, Wein und Tee, weil das hat Gerbstoff drin und Gerbstoff binden den Eisen binden und dann wird es einfach nicht aufgenommen. Oder auch andere Spurenelemente und Mineralstoffe, die dünnt sich konkurrenzieren in der Aufnahme und da gehören Zink und Kalzium dazu.
Ah ja. Okay. Ja, und ist mir jetzt noch in Sinn gekommen, weil du vorher hast gesagt, die Schwarzfärbung vom Stuhl. Grundsätzlich ist ja der Grund, warum unser Kot, also unsere, wie soll ich sagen, unser Kot braun ist, ist das Hämoglobin, also das ganze Eisen. Wenn das abgebaut wird im Blut und nachher in der Verdauung, dann entsteht Bilirubin. Und das ist der Grund, warum unser Kot braun ist. Also, das wollte ich schon immer mal sagen. Wenn man dann noch Eisen zusätzlich nimmt, kann es eben schwarz werden. Und was mich auch interessant ist, die ganzen Abbausubstanzen von Bilirubin, Biliverdin etc., die sieht man eigentlich, wenn man zum Beispiel ein Bläuel hat, zum Beispiel ein Feierli, Anja, am Auge. Da kannst du die verschiedenen Farben, wie zuerst wird es ja rot, dann blau, dann grün, dann gelb, wie ein Regenbogen eigentlich. Kann man beobachten.
Ja, also das ist sehr interessant, deine biochemische Erkenntnis mit biologischen Auswirkungen.
Ich sehe, du bist überzeugt.
Voll, also wirklich fasziniert. Aber jetzt bei RLS, was machen wir?
Also wir ziehen einfach wirklich alle Register für das Eisen aufzubekommen, dass wir das Ferritin auf mindestens 75 hier oben haben, lieber ein bisschen mehr, es darf gerne noch 100 sein. In den offiziellen Richtlinien ist das wirklich so drin. Es steht nicht, dass man noch Vitamine dazugeben soll, aber wir würden das natürlich empfehlen. Vitamin B12, B6, Folsäure, Kupfer, die sind wahnsinnig wichtig für den Einbau von dem Eisen in das
Hämoglobin. Auch noch Vitamin A, ja.
Vitamin A ist auch wichtig, ja. Also ein ganzer Karsumpu, sage ich mal, ein Zusatzstoff, für das das Eisen gut eingebaut
Leber
wird.
Leber essen, sage ich da wieder einmal.
Ja, genau, jetzt kannst du wieder mal bringen.
Kann er wieder mal bringen. Ja. Ja, aber es ist nicht immer einfach, eben den Eisenspiegel gut zu bringen, gerade über die orale Therapie. Es gibt auch chronische Darmerkrankungen wie Zöliakie oder Morbus Crohn. Auch ein hoher Milchproduktkonsum macht, dass Eis eben nicht gut aufgenommen wird. Genau, das ist so ein bisschen das. Also man kann dann
eine Infusion machen.
Ja, sonst eine Infusion machen.
Was einfach ist, wenn man es wirklich auch mit der Infusion nicht aufbringt, lohnt es sich mal, ein Schwermetall-Screening zu machen. Es ist bekannt, dass Aluminium und Blei eine ähnliche Affinität zum Eisentransportprotein haben und dann quasi das Eisen nicht herlassen. Also das ist, ich weiss, Anja, das macht ihr nicht grundsätzlich ein Schwermetall-Screening, aber in meinen Träumen würde man nicht nur einen Eisenstatus machen, sondern auch noch einen Schwermetallstatus.
Oder darum eben musst du Willen Margarita
oral aufnehmen.
Kann. Ja, kannst du machen. Ja. Dann kannst du alles ausleben.
Und eben halt daran denken, so wie wir vorher beschrieben haben, wenn man oral einnimmt, dass man vielleicht, wenn es höher dosiert ist, das unregelmäßig nimmt und mit Vitamin C.
Wenn das alles nichts nützt mit dem Eisen und, oder es vielleicht zu lange geht, bis es wirkt, kann ja auch sein, dass man mal zum Beispiel nach einer Operation schneller eine Lösung muss haben. Dopaminagonisten werden eingesetzt. Was sind das für Medikamente?
Also eigentlich gegen Parkinson.
Genau.
Das also ist gegen, also ja, genau. Das stimmt. Das ist Second Line Restless Legs Therapie. Genau.
Es ist ein bisschen tiefer dosiert, wo die Indikation wirklich auch, wo drauf hat. Aber das sind relativ starke Medikamente, die im Hirn wirken. Aber der Leidensdruck ist auch entsprechend gross. Mhm. Das ist wie klar. Und wenn das auch alles nichts nützt, werden auch Opioide eingesetzt. Aber auch Pregabalin, einfach zentral wirksame Substanzen. Und ich kann es behandeln. Aber bei allen steht wirklich als erstes das Eisen im Vordergrund.
Es gibt natürlich auch einen Mikronährstofftipp. Oder Dopamin kann man als Medikament zufügen, aber wir können auch die Vorstufe die Aminosäuren eigentlich füttern, die dann zur Dopaminbildung führen. Das wäre einfach noch so ein Trick.
Wo man ausprobieren kann.
Wo man ausprobiert, wo auch gemacht wird.
Der Mönchspfeff ist auch dopaminärk. Also ist mir jetzt nur die Sinn.
Das
wissen wir jetzt nicht. Aber das hat ja eine dopaminärke Wirkung. Aber vielleicht ist es zu schwach.
Ja, ich hatte das Gefühl, ja.
Gut, bei einem Kind, warum nicht? Oder bei einem Jugendlichen, wenn es Eisen nicht wirkt, warum nicht?
Anja wird richtig experimentell. Müssen wir noch nachschauen. Probiert es mal noch nicht aus mit eurem Kind, mit den unruhigen Beinen. Wir schauen es mal noch nach. Und sonst, was auf jeden Fall wirklich ist, eben die kognitive Verhaltenstherapie. Wir sagen dann lieber Lifestyle-Veränderung. Die 30 Minuten Quiet Time, die 30 Minuten Langeweile vor dem Schlafen. Kein Blue Light mehr, ein kühles Schlafzimmer, am besten nach Feng Shui eingerichtet. Rhythmus wiederfinden, Ritual brauchen. Und was ganz wichtig ist, guter Schlaf beginnt schon am Tag.
Weißt du warum?
Nein, sag mir's.
Ja, durch das Tageslicht wird die Serotoninbildung angeregt schon. Und Serotonin ist eine Vorstufe von Melatonin.
Oder wie der Gegenspieler, gell, irgendwie. Ist schon wie ein Schaukel.
Und auf Serotonin ist eine Vorstufe von Melatonin.
Ja. Ah, sehr gut. Und Bewegung ist immer gut. Also nicht nur in der Nacht, auch schon am Tag. Am besten am Morgen. Krafttraining. Yoga ist explizit empfohlen worden in dieser neurologischen Richtlinie für Restless Legs. Das hat mich noch gefreut. Und kühles Fußbad. Also Jess hat jetzt nach einem so einem kühlenden Spray gefragt, sich als Fußbad nehmen. Und was auch empfohlen wird, ist die Kryotherapie, also die zeigt positive Wirkungen, kann man gut ausprobieren. Ob Wim Hof auch wirkt, ist jetzt nicht gestanden, würde aber eigentlich, wäre eigentlich noch logisch, also Kälte scheint eine Wirkung zu haben. Akupunktur an Infrarot, nein, umgekehrt, Infrarottherapie an Akupunkturpunkt und obwohl der Wirkstoff, Wirkmechanismus noch unklar ist. Ja. Und wenn Jessica in der Nacht aufsteht, Anja, was soll sie machen?
Also sie soll ja nicht umtigern, sondern einfach Zimmer wechseln, sich mehr mit hersetzen, vielleicht ein Sudoku machen, so ein Konzentrationsspiel, die möchte plötzlich. Ja, das ist irgendwie dann Mandala oder keine Ahnung. Ja. Oder irgendetwas.
Kiffen. Nein, Kiffen sind explizit nicht empfohlen. Aha. Aber ja, das könnte ja noch sein.
Es ist da eins Kiffen vielleicht, steht da.
CBD-Tröpfchen, ja, das ist natürlich auch vielleicht ein Einschlaf. Hilf. Aber nein, ich komme mir sagen, sie soll Mandala oder Sudoku oder irgendetwas, so das Gedächtnis fördern, dann wird sie sofort müde. Aber sicher nicht einfach rumtigern oder im Bett bleiben liegen und mit offenen Augen an die Tilly starren.
Das ist ganz wichtig. Und sich nicht stressen lassen. Und so hat es die Jessica auch gemacht. Sie hat das Eisen aufgebracht, hat sich beruhigt. Und sie hat, ist nicht so schnell weggegangen, wie sie sich erhofft hat, aber ist kontinuierlich besser gegangen. Und in der Zwischenzeit war sie sogar mit ihrem Mann wieder im Kino und sie haben «Belle de Nuit» mit der Catherine Deneuve haben sie zusammen geschaut. Das war für beide ein Highlight.
Das war auch ein Highlight für mich, die Folge. Das war eine sehr schöne Folge. Wirklich.
Nicht zu verachten, also das RLS hat 10% von der Bevölkerung. Ja. RLS, also es ist eine beachtliche Menge an Menschen, die darunter leiden. Mhm.
Also darum haben wir vielleicht jetzt auch wieder ein paar Aha-Erlebnisse bei unseren Zuhörerinnen hervorgebracht.
Jeder zehnte Zuhörerin ist jetzt auch ein, ja.
Würde uns freuen.
Denken daran.
Und ja, ich werde noch einen Ausblick machen. In 3 Wochen gibt es im Fall eine revolutionäre Folge. Ich wirklich bin schon seit langem dran an dieser und es wird
Renaissance.
Los es rein.
Hey, die Erwartungen sind hoch.
Ja, genau.
Tschüss zusammen.
Ciao.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.